SRF 3 Fokus.
Guten Abend und buonasera. Das ist der Fokus mit Franziska von Grüningen. Wir machen uns diese Woche auf SRF 3 auf die Suche nach der rätoromanischen Seele, wenn es sie denn gibt. In unserer Spezialwoche Allegra Romanches. Mein Gast diese Stunde ist ein Bündner, der schon Ende 70er Jahre auf Bern verschlagen hat, wo er heute noch wohnt, der Klar Jatsch, Professor für rätoromanische Literatur und Kultur an der Uni Zürich. Die Weltwoche hat ihn vor kurzem am Professorenpranger gestellt. Er stelle eine Gefahr für die Öffentlichkeit dar. Seine Studenten hingegen schätzen ihn für seine kollegiale Art und seine fast schon kindliche Begeisterung für seine Materie. Klar Jatsch, wer von beiden hat recht?
Vielleicht eher Studenten, oder? Hoffe
ich. Ich weiss es nicht. Letzten Oktober war es, wo sie durch die Weltwoche mit Negativschlagzeilen in die breite Öffentlichkeit gekommen sind. Als eine, die unter dem Deckmantel der Wissenschaft politisch durchtränkte Irrlehre verbreitet, die eine Gefahr sei für die Öffentlichkeit. Wie haben Sie den Moment in Erinnerung, wo Sie mit diesen Vorwürfen konfrontiert worden sind?
Ich war ziemlich erstaunt zuerst, aber nachher habe ich gedacht, das ist das übliche Wechselbad, das man als Retroman so erlebt. Man wird entweder unbedarfterweise gelobt oder unbedarft kritisiert. Sehr häufig, es ist so ein Wechselbad. Entweder ist man der Modellschweizer, der alle Landessprachen kann, der offen ist für andere Kulturen, der kompetent ist bis weiss ich wohin, was Unsinn ist. Oder sonst ist man der Subventionsjäger, der Profiteur, der Parasit, die Gefahr für die Öffentlichkeit, der Alibi-Rätoroman, der Mr. Quartalingua, grauhaft.
Sie können das jetzt recht gut abstrahieren. Ich habe aber aus Ihrem Umfeld gehört, das hat Sie schon ziemlich erschüttert.
Also mich persönlich nicht. Ich habe wie ein Abhöbelungskoeffizient. Oder ich bin langsam gewohnt, dass man an dieser Stelle ist, man exponiert.
Mit 57 ist das die Erfahrung, die man mitbringt.
Das ist die Erfahrung, die man so macht, oder? Klar. Aber es sind ein paar Leute beleidigt worden, die das nicht verdienen in dem Artikel. Mhm. Zum Beispiel zwei rätoromanische Autoren, die ziemlich gut sind. Sogar sehr gut. Und da wird einfach gesagt, als lächerlich vorgeführt, dass es diese Bücher überhaupt gibt und dass wir sie in der Uni kaufen. Und das finde ich eine Gemeinheit, oder? Vielleicht wenn man Bücher, die man nicht liest, die man nicht gelesen hat, die man nicht kann lesen, weil sie nicht übersetzt sind, einfach so sagt.
Vielleicht müssen wir schnell die Vorwürfe kurz zusammenfassen. Das lässt sich recht schnell machen. Sie unterrichtet auf Kosten von der Steuerzahler ein Fach, das nur ganz wenig Studierende belegen. Das war ein Vorwurf. Sie machen sich für Subventionen fürs Rätoromanisch stark und sie arbeiten für ihr Seminar mit Steuergeldern etwa 30 rätoromanische Bücher an, die niemand interessiert. Zitat Weltwoche. Was hat Sie jetzt mehr getroffen, dass Sie, dass über Sie herzogen worden ist oder eben über die romanische Literatur?
Über die romanische Literatur, oder? Dass sie niemand interessiert, ist nicht wahr. Dass sie so schlecht ist, wie da suggeriert wird, ist auch nicht wahr. Und auf Kosten vom Steuerzahler, das stimmt natürlich. Und das Orchideenfach, sogenannt, ist rätoromanisch auch. Und die Frage ist, braucht es das oder braucht es das nicht? Und wie kann man das rechtfertigen? Und die Frage muss man sich stellen. Das Problem ist, dass wenn man sie so polemisch stellt, dann brauchen sie gar keine Antwort. Dabei müssen wir da im Ernst darüber diskutieren.
Dann machen wir doch das. Dann diskutieren wir doch im Ernst darüber und über andere Sachen in dieser Stunde Fokus. Vielleicht einfach, um uns ein Bild machen. Bleiben wir mal bei Ihnen im Seminarraum an der Uni Zürich. Das Semester ist jetzt gerade zu Ende gegangen. Vor wie vielen Leuten haben Sie Ihre Abschlussveranstaltung vor der Semesterferien gehalten?
Vor 10 Leuten. Und das ist wunderbar. Das ist ein Luxusseminar natürlich, oder? Weil man in kleinen Gruppen wunderbar miteinander reden kann, weil man Zeit hat, um etwas zu vertiefen. Es ist ein Luxusfach natürlich.
Das ist jetzt positiv ausgedrückt. Man könnte sagen, ja, hey, da referieren Sie über Ihre grosse Leidenschaft, über ein Thema, das Sie gross interessiert, rätoromanische Kultur, rätoromanische Literatur und kaum einer hört zu. Das stelle ich mir auch ein bisschen frustrierend vor.
Also es gibt natürlich schon Studentenzahlen, die wir jetzt zum Beispiel an der Uni Freiburg erleben, die so wenig sind, dass es auch frustrierend ist. Aber frustrierend ist es nicht, weil man referiert vor wenigen Leuten. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass zum ein Seminar machen braucht es eine bestimmte kritische Masse. Es braucht ein paar Leute, die Lust haben zum Mitreden. Mhm. Und wenn das nur 3 sind und einer ist beim Zahnarzt, und dann wird es dann heikel, oder? Dann wird es absurd.
Wie viel braucht es denn, dass die kritische Masse erreicht ist?
So eine Gruppe von mindestens 5, oder? Mhm. Es hängt auch davon ab, wie lustvoll sie mitdiskutieren.
An was liegt es denn, dass so wenig rätoromanisch studieren? Klar, es liegt auf der Hand, nur gerade 1% der Schweizer Bevölkerung redet rätoromanisch. Aber immerhin von diesen 80'000 könnten sich auch ein bisschen mehr interessieren für das Studium.
Ja. Also es sind wenig Rätoromanen und dann gibt es ein paar Hürden. Zum Beispiel an der Uni Zürich muss man Latein können. Den Graubünder lernt kein Mensch mehr Latein. Reden auch nicht, wenig. Und das ist eine Hürde zum Beispiel. Und Freiburg ist weit weg. Und dann ist natürlich vielleicht auch ein anderer Grund, wo, wenn man 20 ist und wie ein Studium will die grosse Welt entdecken, dann braucht es schon eine ziemliche Spleen oder eine ziemliche spezielle Aufmerksamkeit, damit man sich da in der Ecke hineinbegibt. Es gibt grössere Literaturen, die attraktiver sind, die mehr versprechen und auch mehr halten.
Was sind denn das für Leute, die bei Ihnen in der Vorlesung sitzen? Freaks.
Es sind Freaks, ja. Es sind Freaks. Und dann hat es auch Leute aus dem Unterland, die Romanisch gelernt haben, oder? Und die das so gut können, dass sie jedes Mal staunen. Und dann gibt es solche, die begriffen haben, dass es nicht ein Gegensatz ist, wenn man sich mit dem beschäftigt, wo man scheinbar kennen müsste und vor den Füßen hat. Und gleichzeitig mit ganz grossem Kontext. Dass es wie eine Art einen Dialog gibt zwischen dem engen Raum und der weiten Welt. Mhm. Und das kann attraktiv sein. Und bestimmte Leute verstehen. Und dann gibt es solche, die Fans sind von dieser Sprache, die die lieben, die Sachen verteidigen wollen, die ich zu faul bin zum Verteidigen.
Sie sind zu faul und dann überlassen Sie die Arbeit den Studenten.
Nein, also ein Teil vom Enthusiasmus überlasse ich den Studenten, die Arbeit nicht, oder? Nein, aber es gibt solche, die eine Liebe haben zu dieser Sprache und zu diesem Kontext, den ich nicht immer aufbringe.
Haben Sie das verloren irgendwann mal? Also ist die Leidenschaft mal rum gewesen?
Ja, die verliert man immer wieder, oder? Oder die muss man immer wieder neu generieren. Und es gibt gute Gelegenheiten dazu. Und dann gibt es auch eine Art Berufsmüdigkeit, dass man sich tatsächlich fühlt als Alibi-Rätoroman und als Löli im Umzug, als Mr. Quartalingua, wo man sagen, uns gibt es auch noch, wir sind auch noch da. Es hat vier Landessprachen.
Und eigentlich würden Sie lieber etwas ganz anderes machen?
Das gibt's ja, klar. Also grössere Literaturen sind, wie ich schon gesagt habe, für bestimmte Fragen viel attraktiver. Es gibt sensationelle Texte in der grossen Literatur, die es bei uns nicht gibt oder seltener gibt.
Ich werde später noch mit Ihnen darüber reden, was wir Unterländer, wir deutschsprachigen Unterländer noch könnten profitieren von der rätoromanischen Literatur. Sie haben vorher schon gesagt, eben als Dozent von 10 Leuten, das ist luxuriös, das ist eigentlich eine schöne Angelegenheit. Wenn man mit ehemaligen Studenten von Ihnen redet, dann fragt man sich, ob Ihnen überhaupt wohl wäre in einem grösseren Rahmen. Also, ich habe über Sie gehört, Sie sind mit allen Studenten per Du. Sie gehen gerne mit den Studenten nach den Veranstaltungen noch ein Apéro trinken. Sie gehen mit Ihren Assistenten auf Bergtouren zum Beispiel. Sie laden ehemalige Studenten zu Sicherheit zum Znacht ein. Also alles im sehr familiären Rahmen. Haben Sie es besser losgezogen als andere Professoren, die mit überfüllten Hörsälen zu kämpfen haben?
Ja, auf alle Fälle. Also, der familiäre Rahmen ergibt sich auch aus der Anzahl und auch aus unserer Geschichte, oder? Ich habe häufig Studenten, die ich kenne, auch aus anderen Kontexten, eben. Und mit denen habe ich auch sonst Kontakt. Und dann ist es eben wegen dem Duzen, ist das immer so eine schwierige Frage, oder? Ich habe nicht eine Zwei-Klassen-Gesellschaft Heimseminar, ein paar, die ich kenne von klein auf und wo ich duze und ein paar, die ich sitze. Das gibt eine ungute Stimmung. Und darum, aber es ist schon immer der Verdacht, dass es auch ein bisschen eine Anbiederung ist und dass wir so ein exklusives Klüppli sind und dass man Frère Cochon ist, so genannt.
Von wem spüren Sie das?
Also das ist der Vorwurf, den man immer wieder hört, oder? Ihr sind so ein,
Aber sind das andere Professoren aus anderen Disziplinen, die das sagen, die eifersüchtig sind vielleicht, oder?
Also eifersüchtig sind sie höchstens auf die Tatsache, dass ich so wenig Prüfungen muss machen und so wenig Arbeiten muss betreuen. Das ist natürlich schon schwierig, oder? In einem grossen Laden wie der Uni Zürich, wo es solche gibt, wo Hunderte von Arbeiten korrigieren, die werden schon denken, nimm ja, der Retroman hat es schön bei uns. Oder? Mhm. Nein, aber die Idee, dass man also nur Kumpels ist, die kommt einem schon und dass man das auch missbraucht ein bisschen, oder dass das missbraucht werden kann, dass man im Ernst nicht mehr etwas korrigieren kann oder dass man nicht mehr ernst genommen wird, wenn man eine kritische Antwort gibt oder wenn man etwas verlangt mal. Aber das muss ich sagen, da habe ich gute Erfahrungen gemacht, das passiert nicht.
Wie gehen Sie mit dem Spagat um?
Die Leute begreifen, die Studentinnen und Studenten begreifen, dass es Augenblicke gibt, wo sie im Ernst müssen hören, was ich sage. Die sind selten, aber die gibt's und die werden so realisiert, oder? Dass eine Kritik ernst genommen wird, auch wenn man zusammen auf einen Berg geht.
Ah, auf dem Berg üben
Sie? Nein, nicht Kritik? Auf dem Berg, im Seminar. Aber auch weil man zusammen auf dem Berg war, heisst das nicht, dass alles, was ich im Seminar sage, so kann abgebucht werden. Also, ja, der sagt jetzt das halt.
Ehemalige Studenten sagen auch, bei ihnen studieren, das sei ein bisschen wie eine Befreiung, verglichen mit dem Unibetrieb, wo es sonst eben so gibt. Eben das Familiäre, trotzdem intensiv in der Auseinandersetzung. Wie würden Sie dann funktionieren in einem weniger intimen Rahmen? Können Sie sich das vorstellen, der klare Jatsch vor 100 Studenten in einem überfüllten Hörsaal?
Also 100 habe ich nicht gehabt, aber ich habe früher Italienisch unterrichtet an der Uni Bern und das war so 40 bis 50 gsi auch. Es wird sofort schwieriger und es wird unpersönlicher und es wird distanzierter. Aber es ist auch nicht unmöglich, oder? Es ist einfach viel aufwendiger.
Es braucht mehr Autorität und weniger Kollegialität.
Vielleicht, ja.
Wir haben es jetzt gehört, es ist wirklich luxuriös für Sie, es ist luxuriös für Ihre Studenten, es gab fast schon eine richtige 1-zu-1-Betreuung. Da drängt sich natürlich wirklich die Frage auf, eben das, was immer wieder kommt, braucht es das? Muss man für das Steuergelder einsetzen? Ist das nicht Verschwendung an Finanzen für so wenig Menschen? Was sagen Sie diesen kritischen Stimmen?
Also das ist der Rechtfertigungszwang von den sogenannten Orchideenfächern, wo es noch andere gibt. Und wir haben natürlich eine ganze Reihe von Standardantworten parat, wo alle Retromanen kennen und wo immer wieder abgeliefert werden. Und je nach Situation muss man die auch abgeliefern. Aber ich probiere das möglichst zu vermeiden, weil es ist einfach langweilig. Die klassische Antwort ist, wir haben 4 Landessprachen. Die Schweiz brüstet sich damit, dass sie das hat, dass sie ein vielsprachiges Land ist. Und die Staatsmythologie kostet etwas und die Kosten sind nicht wahnsinnig. Ich habe eine halbe Stelle der Uni Zürich. Unser Linguist ist zahlt von der ETH und dann haben wir noch eine halbe Assistenz. Also wir schlagen nicht mit wahnsinnigen Zahlen zu Buch.
75 Jahre alt ist die Rätoromanie, seit 75 Jahren in der Bundesverfassung festgehalten. 92% von der Schweizer Bevölkerung haben sich vor 75 Jahren in einer Volksabstimmung für die 4. Landessprache ausgesprochen. Ein Rätoroman hat mal vor vielen Jahren gesagt, das Rätoromanische sei wie eine Grossmutter, die mit einem im Haus lebe. Man wisse, dass sie irgendwann einmal stirbt. Das heisse aber nicht, dass man ihr für den Rest ihrer Tage nur noch die Hälfte vom Essen gibt und den schlechtesten Stuhl zum Sitzen anbietet. Wenn wir jetzt bei diesem Bild bleiben, wie geht es dieser Grossmutter heute im Jahr 2013?
Also das Bild stammt natürlich aus der Familientradition und aus dem klassischen Diskurs zur Rechtfertigung vom Rätoromanischen. Man kann die eigene Mutter nicht umbringen, Man kann die eigene Sprache nicht verraten, die eigene Kultur. Man ist wie verpflichtet, aus emotionalen, familiären, intimen Gründen, um das zu bewahren. Das Bild mit der Großmutter ist natürlich schief, weil sie verjüngt sich auch, oder? Das jetzige Rätoromanische ist ziemlich anders im Alltag, auch als Schriftsprache, auch in den verschiedenen Kontexten, in den Zeitungen oder der Kollege aus der Linguistik untersucht im Moment SMS, die werden ganz anders geschrieben auf Romanisch, als was Großmutter sie würde schreiben in ihren Brief. Also es gibt einen Verjüngungsprozess auch vom Rätoromanischen. Das Großmutterbild, wie es denen geht, weiss ich nicht.
Wie alt ist sie denn jetzt etwa, wenn Sie sagen, der Verjüngungsprozess hat stattgefunden? Mag sie schon wieder hüpfen?
Es gibt Formen, wo das Romanische hüpft natürlich, wo es auch rappt und rockt und soundet in allen möglichen Varianten, oder? Es gibt ein junges Rätoromanisch, klar.
Wie sehen Sie denn Ihren Job, wenn wir jetzt gleich nochmal bei dem Grossmutterbild bleiben, das sich verjüngt hat? Sind Sie fürsorgliche Enkel? Sind Sie Krankenpfleger? Sind Sie Ergotherapeut?
Gesprächspartner vielleicht, oder?
Für Großmutter.
Für Großmutter, aber nicht nur für Großmutter. Sie ist eben nicht nur eine Großmutter, oder? Das Bild vom Alten, wo stirbt, ist vielleicht falsch für eine Sprache, oder?
Also sind Sie auch nicht einverstanden eben mit dem angeschlagenen Patienten, der mit künstlichen Mitteln am Leben behalten bleibt, wo ja vorherrscht über das Rätoromanische, eben mit den Subventionen?
Ja, die Form von Krankheit und vom Patienten und vom Tod, es wird viel zu viel darüber geredet und die Metapher wird also strapaziert und missbraucht auch, oder? Die, die das Rätoromanische brauchen, jetzt im Alltag empfinden das nicht als einen Pflegefall oder als eine Notlösung oder einen Patient, wo man muss Sorge haben zu einem, sondern als eine Möglichkeit, sich auszudrücken.
4,5 Millionen ist die Höhe vom Geld, wo der Bund das Rätoromanische damit subventioniert. Es wird immer wieder von Rettungsaktionen geredet. Also haben Sie das Gefühl, die Sprache hat das gar nicht nötig? Also Rettungsaktionen?
Ich glaube nicht, dass man eine Sprache kann retten kann. Und es ist auch eine grosse Frage, ob man das probieren soll. Ich glaube, man muss die Frage umkehren. Es gibt Rätoromaninnen und Rätoromaner, die diese Sprache spontan oder auch weniger spontan brauchen und brauchen wollen. Und denen muss man die Möglichkeit geben, um sie auch in Zusammenhängen zu brauchen, die nicht marktfähig sind. Zum Beispiel, wenn einer ein Buch schreibt auf Rätoromanisch, dann findet er keinen Verlag, der profitorientiert denkt, wo das drucken will. Und darum muss man ihm helfen, das Buch zu drucken. Mhm. Das ist doch eine Leistung, die man erbringen kann. Oder die elektronischen Medien. Also die Rätoromaninnen und Rätoromaner könnten nie ein Fernsehen finanzieren, allein. Oder ein Radio. Und dann gibt das SRG ihnen die Möglichkeit. Und warum soll sie das nicht machen?
Wo wäre denn Sprache ohne Subventionen?
Das ist schwer zu sagen. Oder die Negativprobe können wir ja nicht machen. Die den Verdacht haben, all die Sprachpflegerei nützt überhaupt nichts, haben einfach Gegenprobe nicht. Vielleicht wäre sie verschwunden, ich glaube aber nicht.
Sie haben vorher Musik angesprochen, Musik, wo das Rätoromanische drin lebt oder drin auflebt, auch aktuell wieder, also ganz viele Bands, die es eben tatsächlich über den Sprachgraben überschaffen. Sie haben ein Beispiel mitgebracht von Pauline Notgla. Habe ich es richtig betont?
Not klar, ja.
Not klar. Ist so ein bisschen Bob Dylan aus dem Engadin, habe ich gehört. Würden Sie das auch so unterschreiben?
Ja, er ist der erste von den Kantautoren. Er ist eine Art Pionier von dieser Art Lieder. Und er war für uns ein Held in unserer Jugend.
Was haben Sie von ihm mitgebracht?
La corde et la sue.
Das verstehen wir natürlich nicht, von was er singt.
Die Schnur und Seil. Und die Geschichte ist ganz einfach. Kurz nach der Geburt wird einem eine Schnur um den Hals gelegt und an dieser Schnur wird man durch die Jugend geschissen. Und dann kommt der Befreiungsversuch und man schließt sich die Schnur vom Hals. Und wo man endlich frei ist, kommen sie mit einem Seil.
Und alles wird noch schlimmer.
Wird suggeriert, ja.
Was das mit Ihnen zu tun hat, ob es etwas mit Ihnen zu tun hat, das ergründen wir nachher gerade miteinander. Klar, Jatsch im Fokus heute Abend. Rätoromanisch Professor an der Uni Zürich und Gastprofessor an der Uni Fribourg.
Natürlich im Livavitch Blair muss am Regorda. Pack da voce, sonst da qua, manga tutte manglia, in ton bullet zu ne corda. E dana fa qua c'è na stu, fatto qua ci tocca, na in praise nata giù, e na gnu la bocca. Da na zürim li da fitch bler mo assam regorda mincia iace na da zu mincia iace no leiva pu ang attrat la corda e da na facqua ce na stu e regnu la crida na impraise na ta giù perce non implida. E da natürim li da fitch bler mo assam regorda una jana e pensasche stress ferma onda lura stess ir permetz la corda. E da na stratte guai ha fatto una ter gronda bua ma curce deir in libertà su itz per una sua.
Das ist Wunschmusik auf Rätoromanisch von Klar Jatsch, der als Rätoromanisch-Professor an der Uni Zürich und als Gastprofessor an der Uni Fribourg dafür sorgt, dass das Rätoromanische lebendig bleibt. Seine Studenten kennen ihn meistens im schwarzen Bläser, im schwarzen Pulli, in der schwarzen Hose, mit wilder Frisur und mit einer dünnen Mappe unter dem Arm. Klar Jatsch, was haben Sie am liebsten angehabt als kleine Bub Ende 50er, Anfang 60er Jahre? Können Sie sich noch erinnern?
Wir haben natürlich gestritten dafür, dass wir dürfen Blue Jeans anlegen. Wo die ersten Blue Jeans in Segatin gekommen sind, ist das wie eine Magie gewesen. Wir sind wie verhext und haben nur noch Blue Jeans anlegen und haben das, gewisse sture Sicher wie nie, haben das bewahrt bis heute fast.
Haben Sie dürfen von den Eltern aus Blue Jeans tragen?
Ja, das ist gut gewesen. In meiner Familie hat es nicht grosse Kämpfe um das gegeben. Das Problem ist eher gewesen, wir haben natürlich Blue Jeans mit Löchern und Verwäschen und kaputte und schäbige und so. Und dort hat es dann Diskussionsbedarf gegeben.
Das ist dann schon wieder schwieriger geworden. Sie sind 1956 auf die Welt gekommen, im Unterengadin aufgewachsen, in der kleinen Gemeinde Ramosch, etwa 400 Einwohner, nahe vom Dreiländereck Schweiz, Österreich, Italien. Sie sind nur mit Rätoromanisch aufgewachsen?
Ja, ich habe mit 10 nur romanisch können, ja. Wobei ein paar Deutsch-Schweizer Brücken hat man im Ohr gehabt, weil die ersten Touristen sind gekommen dann, also die ersten zu uns nach Ramosch und ins Bergdorf nach Fna, wo Ober Ramosch ist.
Können Sie sich erinnern an die ersten Begegnungen mit der deutschen Sprache?
In der Schule natürlich, in der 4. Klasse haben wir angefangen Deutsch zu lernen mit einem Buch, das geheissen hat «Wir lernen Deutsch» von einem Autor namens John de Platzes, wo mir als alter Mann nachher gestanden hat. Er hat das Lehrbuch zwar geschrieben, aber wenn es etwas gäbe, von er nicht könnte, dann sei das Deutsch. Und das ist lustig gewesen, also, weil wir sind 3 Klassen im gleichen Raum gewesen und dann hat man immer ein bisschen übergelost auf die nächste grössere Klasse und hat dann, wenn man ein kleines gutes Gedächtnis hatte, und das hat man dann als 10-Jähriger, hat man sich schon angefangen zu merken und angefangen zu verstehen, was die Grösseren reden. Und der Druck zum Deutschlernen ist extrem gross gewesen und darum haben wir das auch ziemlich schnell gemacht.
Wieso ist der Druck so gross gewesen?
Weil wir wollten auch ein paar Sachen lesen, die es dann nur auf Deutsch gegeben hat und nicht auf Romanisch. Zum Beispiel Karl May, Winnetou. Im Dorfladen hat es Winnetou-Band gehabt. Und die hat die lesen. Und es war ein Drama, dass ich das nicht verstanden habe.
Sie sind nicht der Erste, der hier in dieser Sendung sitzt und sagt, er hat dank Winnetou Deutsch gelernt. Das scheint verbreitet.
Genau, ich habe mit dem Karl May Deutsch gelernt. Und zwar habe ich über 30 Band Karl May gelesen. Und das hat dann, das hat mir meine Mutter letztens gestanden, grosse Zweifel an meiner Intelligenz hervorgerufen. Weil meine Mutter hat gedacht, braucht der Idiot 30 Bände, bis er merkt, dass das immer das Gleiche ist. Und die hat tatsächlich 30 gebraucht.
Und nach 30 haben sie es aber gemerkt? Oder sind sie heute noch überzeugt, dass sie...
Ja, also wenn man schlecht über Karl May redet, dann werde ich heute noch wehmütig.
Okay, für das schlägt das Herz. Später haben sie dann erst im Gymi zu Chur Schweizerdeutsch gelernt. Wie war denn das gewesen, als ein Unterengadiner auf Chur zu kommen, wo Deutsch als Zweitsprache hat, dann muss Schweizerdeutsch lernen als Drittsprache. Wie war das gewesen für so einen Teenager?
Also wir haben sofort gemerkt, dass Hochdeutsch die falscheste Sprache ist, die man zu Chur kann haben. Dass Hochdeutsch nicht taugt für das soziale Umfeld im Gymnasium. Und dann haben wir schlagartig umgestellt. Und am Anfang wahrscheinlich sehr schlecht Schweizerdeutsch geredet, aber ziemlich schnell einigermaßen gut. Weil der Druck zum Schweizerdeutsch können war extrem.
Nicht wegen Karl May, sondern zum integriert sein
ja.
bei den Schulkollegen. Was haben Sie denn für einen Status gehabt als...
Also von den Romanen hat man wie erwartet, dass sie Schweizerdeutsch können, oder? Und die aus den Südtälern, die Italienisch mitgebracht haben als Muttersprache, die haben sich sehr viel schwerer getan mit dem Schweizerdeutsch, weil sie gedacht haben, ich kann Italienisch, eine grosse Kultursprache, ich habe Deutsch gelernt, wo auch eine grosse Sprache ist. Und jetzt muss ich nicht noch eine andere Art von Deutsch, oder? Mhm. Und bei uns war klar, Schweizerdeutsch musst du können, sonst bist du lackiert.
Mhm. Also jetzt haben Sie etwa, wenn ich richtig gerechnet habe, seit ein bisschen mehr als 40 Jahre den Kontakt mit dem Schweizerdeutschen.
Ja.
Wie steht es denn heute mit Deutsch, Schweizerdeutsch? Würden Sie sagen, das ist mittlerweile eine Muttersprache geworden?
Eine Muttersprache nicht, aber ich brauche es so häufig, dass ich nicht mehr darüber nachdenke, wenn ich es brauche, dass ich etwas anderes rede, als was ich mal geredet habe.
Sie sind im Vorfeld von dem Gespräch, bevor wir losgelegt haben, ein bisschen enttäuscht gewesen, dass wir es nicht auf Hochdeutsch machen, weil Sie gesagt haben, Sie sagen das an grauenhaften Dialekt. Was ist das Problem mit Ihrem Dialekt?
Ich traue mich im Schweizerdeutsch nicht, weil es ist irgendwie ein merkwürdiges Gemisch aus verschiedenen Arten von Schweizerdeutsch, wo sobald ich es offiziell reden muss, habe ich das Gefühl, ich passe nicht zu meiner Sprache.
Ist das ein Gefühl, das von Ihnen kommt, oder gibt man Ihnen das zu verstehen?
Also es gibt natürlich immer wieder Diskussionen über die Art von Schweizerdeutsch, die man redet, oder? In Graubünden findet man das grässlich, eine Art des verwäschnigs Halbunterländerdeutsch, oder? Und in Bern findet man das, es sei typisch Bündnerdeutsch.
Noch es... charmant, ja. Findet
ja, ja, auch. Ja.
Aber Sie haben nicht keine Ambitionen, zum Verfeinern?
Nein, ich pflege das nicht bewusst. Ich probiere nicht irgendwie ein reines Schweizerdeutsch, das versuche ich gar nicht. Es ist irgendwie wie meine Lebensgeschichte ist dort drin, auf eine Art.
Mhm. Im Gymi Schweizerdeutsch gelernt. Ich habe gehört, Sie sagen zu dieser Zeit als Teenager ein absolut Lehrerschreck gewesen.
Oh ja, ja, also wir haben natürlich aufbegehrt denn im Gymnasium, das ist auch der sogenannte Zeitgeist oder die Generation, oder? Wir haben fast alles abgelehnt, was uns vorgesetzt worden ist. Wir haben protestiert und gemotzt und geschrauen wie die Wilden, aber keine Alternative kann und auch keine Bereitschaft, eine zu entwickeln. Also die wenigen Lehrer, die auf unser Gemotze eingestiegen sind und gesagt haben, also gut, was ich mache, ist Unsinn, aber was wollen die denn machen? Die haben keine Antwort bekommen. Wir haben wie nichts wollen machen und sind fast instinktiv gegen alles gewesen, was uns vorgesetzt worden ist.
Das ist aber auch ein bisschen anstrengend, oder?
Ja, ist anstrengend gewesen.
Wie sind Sie aus dem wieder rausgekommen?
Später nachher, also ich habe lang pubertiert, oder? Und wir haben dort im Gymnasium in Chur, wir haben hauptsächlich Bier getrunken und geraucht und geschumpfen wie die Besessenen. Und haben uns ungerecht behandelt gefühlt und sind lamentabel selbstmitleidig und haben wirklich eine Unzufriedenheit mit der Welt und mit der Kantonsschule als Hauptgegnerin, wo unglaublich ist jetzt. Im Nachhinein.
Und das als Lehrersohn?
Ja, vielleicht.
Ihr Vater war Sek-Lehrer gewesen.
Genau, ja.
Das ist ja, was hat das zuhause bedeutet bei der Familie Riatsch, wenn der Sohn so ein dermassen querulant ist?
Also mein Vater hat sich natürlich Sorgen gemacht und ihm ist es unwohl gewesen, weil er gedacht hat, was sagen die Leute zu so einem Sohn, oder? Und ich war schon ziemlich auffällig gewesen, denke ich jetzt. Ich bin froh, dass ich in dieser Zeit jung war und nicht jetzt, weil wenn ich sehe, was in Bern passiert mit Jugendlichen, die ähnlich auffällig sind, wie ich dann war, dann ist das dramatisch, oder? Ich wäre jetzt ein Fall für eine Sonderbehandlung, oder?
Für ins Heim, oder was?
Zum Beispiel, schwererziehbar, oder jedenfalls würde ich jetzt der Schulpflege als auffällig gelten und würde entsprechend behandelt, oder? Das ist zur wachsenden Freiheit. Wir haben uns Sachen rausgenommen, auch in Form von Gewalt und von Unhöflichkeit gegenüber Institutionen und Menschen, die jetzt wirklich als sehr auffällig gelten. Mhm. Wir haben uns Sachen erlaubt, wo man sich jetzt nicht mehr erlauben im öffentlichen Raum, dünkt mich.
Aus was haben Sie denn ausbrechen? Das tönt nach einem wahnsinnigen Drang zum Grenzen sprengen.
Ja, genau, wenn man das gewusst hätte dann, oder?
Aber jetzt sind Sie ein bisschen älter, jetzt können Sie ja zurückgehen.
Ja, jetzt probiere ich das zu verstehen, aber es ist schwierig zu verstehen, wirklich. Eine hilflose Wut auf alles, vielleicht vor allem auf mich selber, denke ich jetzt, oder? Ein hilfloses Gefühl von eingeschnürt sein, wie das im Lied gesagt wird. Mhm. Das Gefühl, man hat eine Schnur um den Hals und jemand schreisse dran. Dabei war gar nicht klar, wer denn so schreist. Weil das Lehrpensum an der Kantonsschule war nicht wirklich belastend gewesen. Das war nicht ein riesiger Stress gewesen. Auch der Selektionsstress war nicht gross gewesen. Wir sind nicht angehalten worden, um übermenschliche Leistungen zu erbringen. Aber wir haben uns verweigert, wie die Besessenen.
Hat denn das auch etwas mit Ihrer Herkunft zu tun? Also das Unterengadin ist ja bekannt für die Enge, für die Täler. Es gibt ganz viele, die ausbrechen von dort, die in die weite Welt ziehen. Früher waren es Zuckerbäcker, die die Welt erobert haben. Heute sind die meisten in Zürich gelandet.
Ist wahr.
Sie haben es nicht ins Ausland geschafft, aber immerhin auf Bern. Hat das auch damit zu tun gehabt, dass Sie einfach wollen, weg aus dieser Enge?
Also, wir haben natürlich das Gymnasium, sind wir deswegen, weil wir auf Chur haben wollen. Wir haben nicht die Stadt wollen dann, oder? Weil wir das Gefühl haben, das halbe Purendorf, haben wir das Gefühl gehabt, das ist wirklich zu eng und wir wollen etwas anderes erleben, auch Jugendkultur, andere Arten von Musik, eine andere Art von Atmosphäre. Und Chur war für uns eine Stadt gewesen, oder? Dann, eine Grossstadt sogar. Mhm.
Was hat denn das Purendorf mit Ihnen gemacht?
Das hat mir sehr viele Möglichkeiten gegeben. Jetzt im Nachhinein bin ich dankbar, dass ich dort aufgewachsen bin, weil wir haben uns Sachen erlaubt dort und es hat Möglichkeiten gegeben, wo man jetzt davon träumt, oder? Ich denke immer, wenn ich da in der Stadt an einem Kinderspielplatz vorbeilaufe, denke ich jedes Mal, das sind arme Kinder, die in einer verdammten Stadt aufwachsen. Obwohl ich jetzt nicht gegen die Stadt bin, ich finde die Stadt wunderbar faszinierend, auch die Stadt Zürich. Aber wenn ich an einem Kinderspielplatz vorbeilaufe, denke ich, das ist grauenhaft. Mhm. Die Ghettoisierung vom Kinderspiel auf bestimmte, dafür eingerichtete Plätze. Wir haben wirklich das Gefühl gehabt, unser Spielplatz ist das ganze Tal bis auf Bergspitze, die Wälder, der Fluss, alles. Und es hat auch viel Platz gehabt, wenig Verkehr. Wir haben geshootet auf der Wiese, wir haben geshootet auf der Dorfstrasse, bergauf geshootet mit einem Goal.
Die Idylle.
Ja, die Idylle jetzt im Nachhinein, ja.
Und trotzdem ist ein Satansbraten draus geworden. Wie haben Sie nachher die Kurve wieder überkommen im Gymi? Aus dieser schlimmen Phase, aus dem ewig langen Pubertieren?
Also im Gymi habe ich nicht herausgefunden. Ich bin verabschiedet worden vom Gymnasium Chur, vom Rektor sogar noch, mit dem Satz, schau, dass du dich zu etwas Anständigem kannst durchringen. Und ich habe dann nicht herausgefunden. Und später habe ich dann Freude gehabt. Im Studium habe ich irgendwann angefangen, Freude zu haben. Und dann habe ich mich bessert, wie man so sagt.
Heute hat man so das Gefühl, sie brechen ab und zu noch aus, vor allem mit Vorliebe auf Bergtouren. Ich habe gehört, man treffe sie am Samstagmorgen auf der Blümlisalp oder auf dem Pizzcash. Allerdings am liebsten querfeld ein. Was langweilt sie an den austrampelten Pfad?
Ja, querfeldein, ich habe das Problem, ich kann nicht Karten lesen. Mhm. Ich bin wirklich ein Kartenlegastheniker. Und wir sind immer als Kinder so zu Berg gegangen, dass wir einfach geschaut haben. Auf Sicht hin. Wir haben den Berg angeschaut und haben gedacht, wie könnte man da raufgehen? Und dann sind wir so losgezogen. Und das war der grosse Charme von der Bergtour gewesen, dann als Kind im Engadin, dass man einfach losgelaufen ist und geschaut hat. Man hat nichts müssen organisieren, man hat kein Gerät gebraucht, man hat keinen Kompass gebraucht, keine Karte, nichts. Und das ist blieben die Faszination, dass man einfach mal losläuft und schaut, was passiert. Ich kann wie Touren nicht richtig planen. Oder?
Mhm. Aber es langweilt Sie, wenn Sie auf den Weg laufen, wo andere auch schon gelaufen sind?
Nein, das nicht. Also auf höheren Bergen muss man ja fast. Oder? Da gibt es die Normalrouten, die man fast muss benutzen. Aber es ist noch immer ein Problem, wenn es lange Seilschaften hat, grosse Reihen, wenn es so eine Massenbewegung zu einem Gipfel hat, dann habe ich plötzlich das Gefühl, was soll denn das, warum machen wir das überhaupt? Wobei das Gefühl habe ich ohnehin, warum mache ich das überhaupt? Weil ich habe es jahrzehntelang nicht gemacht. Jahrzehntelang nicht gemacht, ja. Oder? Die ganze Pubertät lang habe ich das nicht gemacht und während dem ganzen Studium und auch später nicht. Ich habe es erst als älterer Mann wieder entdeckt. Und das ist wie eine Art ein Altmännerzwang, wie wenn man sich etwas beweisen müsste, vielleicht auch. Also ich treffe viele alte Männer, die sich deutlich überanstrengen, denen höher, oder?
Was lernt man denn auf dem Berg über sich selber als alter Mann, als alternder Mann?
Vielleicht ist wirklich die Sinnlosigkeit von dem Tour, die so fasziniert. Es ist etwas, das nicht fokussiert ist auf irgendeinen Scheinzweck. Es ist so evident und markant sinnlos. Es ist ein völliger Wahnsinn. Vielleicht ist das faszinierend.
Sie haben jetzt vorher geschildert, was für ein wilder, junger Mann das Sie gewesen sind. Wie Sie gegen alles rebelliert haben. Das erstaunt mich ein bisschen, weil es in krassem Kontrast steht zu Ihrem geordneten Leben, das Sie heute offenbar führen.
Ja.
Ich habe gehört, bei Ihnen daheim alles blitzblank aufgeräumt, ganz viele Bücher in der Wohnung, aber kein einziges liegt rum.
Ich musste irgendwann, ich habe als Jugendlicher ein so ein Chaos in meiner Wohnung, dass ich halbtagelang Sachen gesucht habe, die ich gewusst habe, die habe ich in der Wohnung, aber ich habe sie nicht gefunden. Und dann habe ich wie eine Überreaktion entwickelt. Ich halte wie keine Unordnung mehr aus. Ich suche nichts. Entweder habe ich es und dann habe ich es nach 2 Sekunden in der Hand oder sonst habe ich es nicht in der Wohnung. Ich habe eine Ordnung, die absurd ist.
Auf Ihrem Schreibtisch sagt nur der Laptop. Brauchen Sie das zum Denken, zum Können denken?
Ja, eine gewisse Ordnung. Vielleicht schon die Illusion von Tabula Rasa, oder? Dass man immer wieder bei Null anfängt. Vielleicht ist das, oder? Ja. Die Illusion, dass man immer wieder bei Null muss anfangen, bei allen Gedanken, oder? Dass man nicht aufbauen kann auf etwas, was man schon gedacht hat. Obwohl man das natürlich selbstverständlich macht. Auch immer wiederholt, oder? Es ist schrecklich, wie häufig man die gleichen Sachen von sich selber liest. Sofern man sich selber überhaupt noch mal lesen, was mit zunehmendem Alter immer schwieriger wird.
Also langweilen Sie sich eigentlich über sich selber?
Mit den Jahren ist das eine grosse Gefahr, auch im beruflichen Umfeld, dass die Neugierde verloren geht, dass man das Gefühl hat, man strampelt immer am gleichen Ort um, man sich immer mit den gleichen Fragen beschäftigt, man kommt nie weiter. Und dass man das Interesse wach behaltet, ist eine grosse Herausforderung. Ich glaube, das ist das Problem von vielen Lehrern auch, dass der Beruf verleidet, dass es zur Routine wird, dass man sich wie ein Automat fühlt, wo immer der gleiche Müll absondert. Das ist ein grosses Problem.
Wie kämpfen Sie dagegen an?
Ich lasse mich auch von den Studentinnen und Studenten mitreissen, muss ich sagen. Wir haben so wunderbare Leute gehabt, die letzten Jahre in unserem Seminar, die Sachen gemacht haben, die ich nie gemacht hätte und die mich auch begeistern durch sie. Also durch den Enthusiasmus von anderen Leuten. Mhm.
Sie wohnen mit ihrer Frau zu Bern in zwei getrennten Wohnungen. Und ihre Frau ist Kunstmalerin, macht fotorealistische Bilder, tut monatelang mit Farbstift zum Beispiel eine Blüte zeichnen, bis die Blüte aussieht wie fotografiert. Würden Sie so viel Geduld auch aufbringen?
Niemals, niemals. Es ist mir auch ein Rätsel, wo sie die Geduld herholt. Sie wird das auch immer wieder gefragt. Wobei sie den Begriff Fotorealismus für ihre Bilder natürlich ablehnt.
Sie
findet einfach, dass sie nicht fotorealistisch. Nein, sie hat eine unglaubliche Geduld. Es ist wie eine Art von Meditation, glaube ich. Eben nicht Geduld, sagt sie, sondern ein meditativ sich einlassen auf das unendlich langsame Wachsen von einer Blüte aus diesen grossen Papieren, die sie bemalt.
Wenn ich sie so höre reden, dann frage ich mich jetzt bei dem geordneten Klariatsch, wo alles im Griff hat, alles strukturiert ist, wo ist da der Revoluzer geblieben, wo sie mal gewesen sind?
Also im Griff habe ich natürlich nichts. Aha. Das ist nur der äussere Rahmen.
Fassade.
Der äussere Rahmen ist gesichert. Die Wohnung ist aufgeräumt, der Lohn kommt auf das richtige Konto, ich habe meine Finanzen im Griff, ich zahle meine Steuern. Der äussere Rahmen ist gesichert. Vielleicht ist das eine Art wie ein exorzistischer Akt. Eine Panik vor der Unruhe und vor dem Chaos, wo nach wie vor riesig ist.
Hätten Sie sich manchmal gewünscht, Sie wären noch mehr ausgebrochen aus Ihrem Leben? Richtig ausgebrochen?
Selbstverständlich. Also die Sehnsucht nach grossen Ausbrüchen, die bleibt. Wobei natürlich auch Perplexität. Ich weiss nach wie vor nicht, wohin ich ausbrechen will. Oder selbst aus was ist mir nicht klar. Aber die Lust zum Ausbrechen und Abhauen, vor sich selber davonlaufen, aus der Haut springen, das ist mir immer gesagt worden. Schon die Eltern, meine Mutter hat mir schon als kleines Kind gesagt, das geht nicht, was du willst. Du willst aus der Haut jucken, Silir oder la pelle. Du willst aus der Haut jucken und das geht nicht. Und das ist nach wie vor das Bedürfnis, aus der Haut zu jucken. Darum auch das Lied vom Stiller Has fort, der abhaut, ist deshalb faszinierend, weil es auch eine Verhöhnung von dieser Unruhe ist, von dieser Lust abzuhauen, die völlig absurd ist.
Sie abfahrt schon zu fängt. Der Henne, der ist fort. Jetzt sucht der Polizei. Und sie will wissen, wo der Henne herren ist. Aber der Henne kommt nie mehr heim. Go, Henne, go. Go, Henne, go. Go, Henne, go. Mir gibt der Jahr. Malaria in Pattaya, Putzfieber in der Tropen. Tausend Mal besser, sagt sich der Henne, als jeden Samstag, Sonntag Brätle mit diesen Idioten da. Der Henne, der ist fort. Und einfach nicht mehr mal. Er hat sehr mal an, nicht so gern, so wahnsinnig durchbrätelt. Und er genießt jeden Meter zwischen sich und dem hohen Acker. Jede Sekunde und jeden Tag. Go, Henne, go. Go, Henne, go. Go, 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 Henne, go. Go, Henne, go. Wenn man könnte, mir ginge ja. Wo der Leist ist nicht begeistert, dass sich der Henne so eine Seich hat geleistert. Dass er so entgleist ist, nach allem, wo er für eine Leist hat geleistert, dass der Henne so verseht hat und niemandem nichts gesagt hat. Am Fahnenmast beim Sandkasten dort schaut die Giele. Also schau ich, das ist ein Bild aus. Der Henne führt ein besseres Leben. Zärtlich, frei, verträumt und wild. Go Henne, go. Go Henne, go. Go, go Henne, go. Go Henne, go. Wenn man könnte, mir gibt ja. Könnte mich hinten an.
Stiller Hase, auf Wunsch von Clar Jatsch, Kenner von der rätoromanischen Kultur, als Professor für Rätoromanisch an der Uni Zürich. Ein rätoromanisches Sprichwort sagt, nicht einmal der Herrgott weiss, was der Bündner denkt. Herr Jatsch, Sie sind nicht Herrgott, darum stehen die Chancen gut. Können Sie uns eine Antwort geben?
Was der Bündner denkt, ja. Keine Ahnung. Oder keine Ahnung. Es gibt zu viel und es gibt eine grosse Vielfalt von Menschen und Ideen und Meinungen. Sehr schwer zu sagen.
Gibt es so etwas wie eine rätoromanische Identität?
Also die wird immer heraufbeschworen, oder? Es wird auch immer gesagt, rätoromanische Sprache und Kultur in einem Wort, fast. Dabei gibt es wenige Sachen, die spezifisch rätoromanisch sind im Bereich von Kultur, abgesehen von Sprachkultur. Und die Identität ist natürlich konstruiert und evoziert und die braucht man, die muss beschworen werden. Aber ob es sie gibt, das ist schwer zu sagen.
Wieso braucht es das, dass man sie beschwört?
Also beschworen wird auch immer die Einheit. Man hat das Gefühl von Bedrohung. Man redet die ganze Zeit über Bedrohung von Sprache. Und dann setzt man dem so den kriegerischen Diskurs entgegen. Wir müssen uns alle einig sein, wir müssen zusammenstehen, wir müssen solidarisch sein miteinander, sonst haben wir ohnehin keine Chance.
Aber das sind sie ja genau nicht. Also da im Unterland hört man ja genau immer von Zwist und Knatsch und Krach zwischen den einzelnen Regionen.
Ganz genau. Und das ist auch der Vorwurf, der sehr häufig gemacht wird. Und der ist sehr unbedarft, denke ich. Ihr wisst ja selber nicht, was ihr wollt. Ihr streitet ja selber miteinander. Dabei, dass sie 60'000 Leute vielleicht. Und warum sollten 60'000 Leute eine Meinung haben, zum Beispiel über ihre Schriftsprache oder über ihre Kultur oder über die Erhaltenswürdigkeit von ihrer Sprache? Warum sollten 60'000 sich einig sein? Das ist eine absurde Vorstellung. Aber man hört das so im vorwurfsvollen Ton. Ihr wisst ja selber nicht, was ihr wollt. Wie ein autoritärer Vater seinen Kindern sagt, wenn ihr euch nicht einigen könnt, wo wir hingehen, dann gehen wir gar nie hin, oder? So tönt es ein bisschen. Dabei, das ist ja wie, wenn man im Kreis 4 wird das Stimmrecht entziehen, weil man sagt, die wissen ja selber nicht, was sie wollen, oder?
Was wäre denn Ihre Empfehlung für das rätoromanische Volk?
Also man muss auf alle Fälle einer Minderheit zugestehen, dass sie miteinander streiten. Und die Form von Streitereien, die wir haben, da gibt es auch lustige Sachen. Im Moment ist es ein bisschen gehässig. Im Moment ist vielleicht die Verfindung von bestimmten Gruppen ist verhackt und es ist aggressiv und misstrauisch und schlecht gelohnt. Also es wird auf eine schlechte Art gestritten im Moment. Aber ein guter Streit, ein guter, solider Streit, wo die Fetzen fliegen, wo man verschiedene Meinungen vertritt, das braucht es. Das ist ein Zeichen von Vitalität, glaube ich, oder? die Vorstellung, ihr müsst euch zuerst einig werden, sonst machen wir sicher nichts für euch. Das ist absurd.
Wir lernen diese Woche auf SRF 3 ganz verschiedene Aspekte rund um die rätoromanische Kultur kennen. Zum Beispiel lernen wir Bands kennen, die Indie-Rocker Now. Ich weiss nicht, ob Sie die kennen.
Ja.
Das ist, wir können mal reinhören, wie die tönen. Der Sänger, der Roland Vöckli, hat uns erzählt, seine Sprache, also das rätoromanische, sei bei ihm auch immer mit Komplex behaftet gewesen.
Ich spiele auch mehrmals oder viel allein Singer-Songwriter und spiele irgendwo. Und wenn ich nichts erzähle von Sprache, dann ist mir schon ein paar Mal aufgefallen, dass die Leute eher zuhören, wie wenn ich von Anfang an komme und finde, es ist halt romanisch. Weil das ist ja vielmals genau unser Problem. Wir sind eine Art vorbelastet und finden immer, sorry, es ist halt romanisch, aber hoffentlich gefällt es euch gleich.
Ist das etwas, was Sie kennen, von sich selber oder von den Studierenden, die Sie mit mir zu tun haben, der rätoromanische Komplex?
Ja, der rätoromanische Komplex hat auch damit zu tun, dass man sehr viel über das rätoromanische redet und nicht einfach rätoromanisch braucht, wie automatisch braucht, um etwas anderes zu machen, um miteinander reden, zum singen, um etwas auf romanisch zu machen, sondern dass die Sprache viel zu häufig zum Thema wird. Selbstverschuldet, zu einem Teil, und zu einem Teil fremd verschuldet. Man kann im Zug, im Städteschnellzug, wenn man einen Rätoroman trifft, nicht mit dem romanisch reden, ohne dass man nach 5 Minuten mit den Leuten auf den Neben sitzt, muss darüber reden, ob die Sprache stirbt, und es sei gut, dass man die Sprache bewahren. Dabei rede ich mit dem ja nicht zum Sprache erhalten oder zum die Lebendigkeit von Sprache. Ich schnurre mit dem einfach, weil wir romanisch reden zusammen. Und das ist deutlich so, dass man zu häufig über das Romanische, über die Schwierigkeit, über den Tod von Sprache, über Bedrohungslage, über Identität, über all den Unsinn redet, statt dass man einfach mit dieser Sprache etwas macht, was lustvoll, was sinnvoll, was man gerne macht.
Zum Beispiel eben Musik oder Literatur, Ihr Spezialgebiet. Das ist ja für uns Deutschsprachigen noch schwierig, weil wir das einfach nicht mitbekommen. Also es gibt ja für uns praktisch keinen Zugang zu der rätoromanischen Literatur. Was verpassen wir?
Also es gibt den Zugang schon, oder? Es gibt ein paar Sachen, die übersetzt werden. Zum Beispiel der Limit Verlag in Zürich hat da grosse Verdienste. Es hat sehr viele Autoren übersetzt und rausgegeben auf Deutsch. Zum Beispiel der Leo Thur, der Oscar Peer. Die sind übersetzt. Auch in Graubünden hat es ein paar Verlage gehabt, die das gemacht haben. Trupp Loden ist übersetzt. Domenic Andri ist übersetzt. Es gibt Übersetzungen.
Und was verpassen wir? Also, will man es nicht lesen? Ich habe gehört, Sie sagen einem, wenn Sie über ein Buch reden, dann will man es nachher einen Weg lesen, weil es so begeistert tönt.
Wenn das wahr wäre, da wäre ich sehr froh. Da gar nicht beruhigt haben, wenn das wahr wäre. Nein, man verpasst natürlich immer etwas, wenn man etwas nicht liest. Das ist klar. Und nicht speziell etwas, weil man nicht romanisch kann. Mhm. Was schlecht übersetzbar ist, ist natürlich die lokale Verankerung von dem Sound, oder? Dorfdialekt, wo aufgeboten werden, die ganze soziolinguistische Verschiedenheit, die Redensarten, die Stilarten, wo imitiert werden, der ganz spezifische Ton, wo bestimmte Autorinnen und Autoren sehr gut können nachmachen, imitieren mit dem Spiel, der ist natürlich das schwer zu übersetzen.
Der Autor Arno Kamenisch lernen wir diese Woche auch noch kennen auf SRF 3. Er sagt, eine bedrohte Sprache muss die Leute emotional berühren, dass sie weiter existieren kann. Wie schafft jetzt die romanische Sprache ganz konkret, um sie zu berühren?
Also der Arno Kamenisch zum Beispiel berührt mich, indem er aus Not eine Tugend macht, literarisch. Oder? Die ganze Situation, wo immer als Not definiert wird, die Grenzsprachigkeit, die Mischsprache, die Entlehnung aus dem Deutschen, dass es viele deutsche Wörter hat im Rätoromanischen, aus dieser Misere, sagen die Puristen, aus dieser Sprachschwäche, sagen die Sprachbewahrer, macht er eine literarische Tugend, indem er wirklich mit dem Wechselspiel über Grenzen ästhetisches Kapital gewinnt und daraus wunderbare Bücher schreibt. Er zeigt, wie man aus einer Notsituation sehr schöne Kunst machen kann.
Der Sprachmix, das wird ja, glaube ich, auch deutlich bei der rätoromanischen SMS. Sie haben das vorher erwähnt, die werden im Moment untersucht, binnen am Seminar, oder sind untersucht worden. Was ist da typisch für SMS, die heutzutage geschrieben werden von Romanen?
Also ein Teil ist natürlich typisch Jugendsprache und typisch mediale Sprache, wo durch das Gebot vor Kürze von den SMS bedingt ist. Und ein anderer Teil ist wirklich Offenheit gegenüber Mehrsprachigkeit. Also man hat kein Problem, deutsche, englische, spanische Teile einzufügen in ein romanisches SMS. Also Romanisch ist nur eine von den Ingredienzen zu einem mehrsprachigen Text.
Unterscheidet sich insofern von Deutschschweizer SMS, dass einfach noch Romanisch drin vorkommt?
Jawohl.
Aber sonst eigentlich gleich?
Ich glaube, also ich habe da nicht tiefen Einblick in das Projekt, aber ich glaube, grundsätzlich gibt es nicht ganz spezielle Phänomene, die nur die rätoromanischen SMS betreffen.
Man hat mittlerweile das Gefühl, es entsteht so ein neues Selbstbewusstsein, was das Rätoromanische anbelangt. Eben nicht mehr die Komplexbehaftetheit, die wir vorher gehört haben, vom Nausänger, sondern Musiker, die eben mit Stolz rätoromanisch reden. Das hat zum Beispiel auch Asterix und Obelix in einer rätoromanischen Version gegeben. Dort haben sie den Erzähler synchronisiert. Wieso hat es dort nicht für den Obelix gelangt oder für den Miraculix?
Ja, da bin ich zu wenig gut gewesen. Der war streng, der Redakteur dort. Ich bin zu wenig gut gewesen. Ich kann das nicht gut machen.
Haben Sie für den Erzähler müssen in eine Rolle schlüpfen oder ist das einfach der klare Arsch?
Nein, ich musste es mehrmals lesen, weil es ist mir gesagt worden, ich sei das Professorale, ich sei das Dozierende, ich sei das Insistent in der Prosodie. Ich habe so einen Erzählerton, der ist als betulich und als altväterlich empfunden worden, offenbar.
Was ja auch immer sehr gut kommt, wenn Deutschschweizer ein paar Brocken rätoromanisch beherrschen. Also man sieht es immer wieder bei Amtsträgern. Politiker, zum Beispiel Bundesräte, wenn die die Ansprache auch noch auf Rätoromanisch machen können, kommt gut an. Ban Ki-moon hat es schon probiert, Papst Johannes Paul II. Hat auch schon auf Rätoromanisch geredet. Können Sie uns vielleicht einen Tipp geben für uns als Unterländer, als Deutschschweizer, mit welchem Satz sind gerade sämtliche Hürden runtergerissen auf Rätoromanisch?
Also ich finde das immer als ein bisschen peinlich. Ich habe einen grossen Vorbehalt, wenn Politiker plötzlich kurz nach der Wahl machen sie ihr romanisches Sätzchen für und man merkt wirklich, sie haben das müssen lernen und es ist schwierig. Sie wissen nicht, in welchem Romanisch und das gehört irgendwie so zum nationalen Mythos. Ich habe nicht das Gefühl, wenn ihr das nicht könnt, sagt das nicht, vergessen doch das. So wichtig ist das doch nicht. Oder? Aber es wird wirklich obstinat gemacht in sehr vielen Situationen.
Man hat das Gefühl, es kommt immer gut. Aber wahrscheinlich kommt es bei euch gar nicht so gut an.
Doch, es ist als Gäste ist auf alle Fälle sympathisch gemeint und darum kommt es auch gut über. Der gute Wille wird anerkannt, oder? Aber es ist auch ein Ritual, das langsam auch ein bisschen erstarrt und wo ein bisschen absurd wird.
Das sagt der Mann, der sich auskennt mit der rätoromanischen Sprache, Kultur, Literatur, der Klar Jatsch, Professor für Rätoromanisch an der Uni Zürich. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft viele Studenten, aber nur so viel, dass es immer noch familiär bleibt und so luxuriös, wie es bis jetzt ist. Was wünschen Sie sich für sich und für die rätoromanische Sprache?
Also für die rätoromanische Sprache kann ich nichts wünschen oder die braucht als Sprache auch nichts. Mich freut es, wenn es Leute gibt, die diese Sprache weiterhin brauchen und Lust haben, mit deren etwas anzustellen, wo eben etwas anderes ist, als darüber klönen, dass sie nächstens verschwinden.
Wir haben noch einen letzten Musikwunsch von Ihnen, Klar Jatsch, und zwar ein Stück von Mozart. Was ist es, wo Sie uns noch mitbringen?
Ein kleines Stück aus Le Nozze di Figaro, wo der Figaro erfährt, dass der Conte hinter seine Frau will oder hinter seine Brut will. Und dann lehnt er sich auf und dann wirft er sich in die Brust und haltet eine grosse Drohrede. Er werde das alles verhindern und er werde wissen, wie man der Adelsarroganz begegnet, wo ihm seine Brut will streitig machen. Und das macht er auf so eine grandios lustige Art, so leichtfüßig und lustig, dass seine Drohgebärde ironisch unterwandert wird von der unglaublichen Leichtigkeit von der Mozart-Musik.
Und Sie nehmen uns, glaube ich, auch noch ein bisschen mit auf den Berg. Mit dem Liedstück.
Genau, es ist so ein Ohrenwurm, der mich begleitet auf sehr vielen Bergtouren. Wenn der mal anfängt, dann ist fertig. Dann höre ich nur noch das bis zum Gipfel.
Danke vielmals, dass Sie heute mein Gast sind. Klar Jatsch ist der Fokus auf SRF 3. Mein Name ist Franziska von Grüningen. Ihr könnt das Gespräch auch nachhören und abladen als Podcast auf srf3.ch. Und Feedback zu dieser Sendung, zum Klariatsch, zum Rätoromanisch, nehmen wir gerne entgegen in einer Mail an fokus@srf3.ch. Fokus mit C geschrieben. fokus@srf3.ch.
Se vuol ballare, signor Contino, se vuol ballare, signor Contino, il chitarrino le suonerà. Il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì, le suonerò. Se vuol venire nella mia scuola, la capriola le insegnerò. Se vuol venire nella mia scuola, la capriola le insegnerò, sì, le insegnerò, sì, le insegnerò. Sapete? Sappo, 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 a piano, 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 piano. Melioni arcano dissimulando scoprir potrò. L'arte schermendo, l'arte toccando, tipo fuggendo, la scherzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte toccando, tipo fuggendo, la scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, rovescerò, rovescerò. Se vuol ballare, signor Contino, se vuol ballare, signor Contino, il chitarrino le suonerò, il chitarrino le suonerò, sì, le suonerò, sì.